Finanzszene, der Podcast. Jede Woche zu Themen aus der Banking-, Fintech- und Payment-Branche. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Finanzszene, der Podcast. Mein Name ist Christian Kirchner von Finanzszene und heute haben wir für Sie mal wieder einen externen Gast. Einen, ich sag's mal in aller Bescheidenheit, recht prominenten Gast, Deutschlands obersten Bankenaufseher. Nicolas Speer von der BaFin war hier bei uns in Frankfurt im Büro. Formal ist seine Position Exekutivdirektor, Geschäftsbereich Bankenaufsicht. Er hat diesen Job, wie wir im Podcast festgestellt haben, vor ziemlich genau einem Jahr angetreten und zuvor ein Vierteljahrhundert im Bankenbereich gearbeitet, bei der Commerzbank HSBC Deutschland. In Führungspositionen, insbesondere im Bereich Risiko- und Kreditrisikomanagement. Ja, mich hat es gefreut, dass sich Nicolas Speer in diesem Podcast stellt. Ist doch ein anderes Format als das typische Interview, wo es dann schriftlich in der Abstimmung hin und her geht. Er behauptet, es sei sein erster Podcast, konnte ich kaum glauben. Und genug der Vorrede, ich spare mir die Themenvorschau, steigen wir einfach ein. Viel Spaß. Hallo Herr Speer, herzlich willkommen im Podcast bei Finanzszene.
Hallo, guten Morgen, Herr Kirchner. Schön, dass ich hier sein kann.
Ja, meine Eingangsfrage ist, Sie sind jetzt ein Jahr ziemlich genau im Amt. Das ist ein schöner Zufall, glaube ich, oder, dass wir das jetzt aufnehmen und Sie seit einem Jahr bei der BaFin sind.
Genau so ist es. Am 1. April 2025 habe ich das Amt angetreten, wie man so schön sagt, und habe eine Menge erlebt. Und ich kann sagen, es war insgesamt eine sehr intensive und auch sehr interessante Zeit bisher.
Sie waren ja über 20 Jahre in Banken vorher in Führungspositionen und haben jetzt quasi die Seite gewechselt von den Banken auf die Seite derer, die Sie beaufsichtigen dann plötzlich. Führt das auch mal zu Gefrotzel, wenn Sie die alten Kolleginnen und Kollegen auf Veranstaltungen treffen? Sie waren gerade bei der Handelsblatt-Aufsichtstagung, schnappt man Sie da mal und jammert mal rum, sagt dem Motto, den kenne ich doch, mit dem habe ich lange zusammengearbeitet, oder ist das sehr höfliche Distanz, die jetzt plötzlich eingenommen wird?
Das ist eine gute Frage, die ist mir am Anfang noch mehr gestellt worden, auch intern ehrlich gesagt, und ich war auch nicht sicher, wie in der BaFin das ankommt, dass jetzt wirklich jemand kommt, der sozusagen von der dunklen Seite kommt, wie wir so schön sagen. Ich bin da erstmal in der BaFin super aufgenommen worden und eigentlich war es nicht ein Thema. Was ich natürlich habe, ist aus meiner Zeit bei Banken relativ viele Kontakte, gerade zu Risikomanagern jedweder Couleur, weil man sich eben auch dann als Risikomanager mit anderen Kollegen vernetzt, um einfach mal zu gucken, wie machen andere das. Diese Kontakte sind natürlich nicht einfach weg, ja. Mhm. Das ist manchmal ganz praktisch und da gibt es auch manchmal interessante Informationen im Hintergrund, aber ansonsten werde ich da extrem offen und freundlich behandelt und ehrlich gesagt auch in keiner Weise irgendwie mit Gefrotzel bedacht oder ähnliches.
Okay. Ich würde Sie gerne mal nach Ihrem Eindruck zum Zustand der hiesigen Banken befragen. Wir haben ja einen journalistischen Blick da drauf und sind im Moment an jedem Tag auf zwei verschiedenen Bilanzpressekonferenzen und bekommen reihum sensationelle Jahresergebnisse vorgelegt. Ich glaube, die Profitabilität der Banken hat einen Riesensprung gemacht. Da sind jetzt in, ich glaube, 3 Jahren über 25 Milliarden Euro Zinsüberschuss draufgekommen. Wir reden von Rekordergebnissen, auch in den Verbünden. Man hat einfach den Eindruck, den Banken geht's sensationell gut. Da wird richtig viel Geld verdient. Und das in allen Bankengruppen wohlgemerkt, also kleinen wie großen. Wie ist denn die aufsichtliche Perspektive auf das Thema?
Ich kann Ihnen da nicht widersprechen. Erfreulich ist, dass es den Banken tatsächlich relativ gut geht. Ich würde jetzt nicht von sensationell sprechen, aber die Parameter waren jetzt in letzter Zeit so, dass Banken auch die Chance hatten, gut Geld zu verdienen. Und ein Stück weit würde ich schon auch sagen, dass die Effizienzbemühungen, die in den vielen Jahren davor in den Niedrigzinszeiten überall ja nötig waren, auch dann jetzt gefruchtet haben, weil man eben die Basis stabiler gemacht hat und auch auf die Kosten geschaut hat. Ich wäre aber nicht Aufseher, wenn ich gleich das mit einem mahnenden Wort auch verbinde nach vorne. Da werden wir sicherlich gleich noch ein bisschen drauf eingehen. Wir sind natürlich immer die, die auch Risiken sehen, benennen wollen und selbst wenn sie remote erscheinen, da waren. Sie haben aber recht und damit belasse ich es erstmal. Den Banken geht's ganz gut und das ist eine gute Basis, die nicht zuletzt auch durch eine durchaus ambitionierte und strenge Regulierung in den letzten 1,5 Jahrzehnten in Europa gekommen ist. Von daher ist das was wir positiv vermerken und wo ich auch mal eine Lanze brechen möchte, bei allen Komplexitätsdiskussionen, die wir haben etc. Wir haben einen guten Zustand der europäischen Banken insgesamt, auch in Deutschland. Mhm. Und das ist auch ein Produkt einer guten, strengen, sauberen Regulierung.
Eine Sache fällt uns immer wieder auf, die mirakulöserweise niedrige Risikovorsorge im Kreditgeschäft. Die ist ja deutlich niedriger, als das in früheren Rezessionszyklen der Fall war. Ja, trotz wirklich 3 harter Jahre. 2 waren in der Rezession, einer hatte einen kleines Wachstum nur gehabt. Die optimistische Deutung ist, also offensichtlich hat die Regulierung post-Lehman die letzten 15 Jahre erfolgreich funktioniert. Die pessimistische ist, die Risiken sind halt jetzt woanders, aber nicht in den Banken. Wie sehen Sie das?
Also erstmal stimme ich zu, die Risikovorsorge ist erfreulich niedrig. Ob das so bleibt, wissen wir nicht. Nach vorne gerichtet sehen wir Risiken. Ich würde mal eine Lanze für die Banken brechen. Ich glaube, dass das Risikomanagement in Banken auch seit der Finanzkrise wirklich nochmal durchaus auch durch die Aufsicht getrieben, deutlich besser geworden ist und Banken eben bei der Auswahl in Deutschland beispielsweise ihrer Kreditrisiken sorgfältiger sind. Aber mit dem positiven sozusagen Start möchte ich doch sagen, dass wir bei den vielen Instituten, die wir haben, immer wieder auch welche sehen, wo wir nicht sicher sind, ob die Risiken, die wir heute gezeigt bekommen, wirklich die sind, die auch in der Bilanz stecken oder ob da vielleicht noch Gaps drin sind, wo wir uns Gedanken machen müssen oder auch wirklich dann als Aufsicht genau hinschauen sollten. Zu Ihrer zweiten Frage ganz kurz noch. Sind die Risiken jetzt vielleicht alle woanders? Zum Teil schon. Ich vermute, Sie spielen auf das Thema Private Credit an, aber das ist etwas, der Markt ist noch so klein, dass wir nicht glauben, dass wir sagen können, alle schwierigen Risiken sind aus den Bankbilanzen raus und woanders. Mhm. Insgesamt glaube ich, dass Banken in ihrer Auswahl prudent und gut vorgegangen sind.
Sie hatten am Mittwoch in Ihrer Rede auf der Handelsblatt-Aufsichtstagung ja erwähnt, naja, es passiert ja auch momentan wieder einiges, makroökonomisch, geopolitisch. Können Sie uns mal einen kleinen Blick drauf geben, wie schnell solche Dinge, wie sie jetzt am Persischen Golf passieren, eigentlich auch in Ihre Aufsichtspraxis reinsacken? Wir haben plötzlich einen Schuss im Ölpreis nach oben und jeder ahnt ja, oh je, da könnte was kommen sozusagen. Ist das etwas, was dann erst gegen Jahresende, wenn dann die Bilanzen 26 vorliegen, für Sie auch mal akut ist oder löst sowas auch, ich sag mal, eine aufsichtliche Sofortmaßnahme aus? Auch vielleicht können Sie uns da mal einen kleinen Blick in die Praxis gewähren.
Wir sind natürlich mit dieser Frage direkt konfrontiert an verschiedensten Stellen. Was ich dann immer sage, ist, dass es gerade bei der typischen Bilanzstruktur, die wir in Deutschland haben, mit sehr viel Kreditrisiken, die eben typischerweise mit Zeitversatz eintreten, wenig Sinn ergibt, jetzt in Hektik auszubrechen. Und das wollen wir auch nicht tun. Auch jetzt, die wir ein paar Wochen hinter uns haben, wo dieser Krieg am Persischen Golf eben für viele länger als erwartet schon andauert, ist es, glaube ich, noch zu früh, wirklich sich zu positionieren und zu überlegen, was kann das heißen. Wir denken natürlich darüber nach. Mhm. Wir sprechen auch mit Banken darüber. Die nachhaltigeren Effekte, die kommen dann, wenn das, was wir jetzt sehen an Verwerfung, beispielsweise ein nachhaltig höherer Ölpreis eben Bestand haben werden. Wir erwarten dann, dass Banken sich damit beschäftigen, was sie aber nach dem, was wir jetzt sehen, auch tun. Aber wie gesagt, um sich jetzt festzulegen, auf Einzelbilanzbasis von Banken zu sagen, dieser und jener Effekt könnte dort reinkommen, das ist, glaube ich, aus meiner Sicht deutlich zu früh. Mhm.
Wir hatten ja eben schon kurz über die Risikothemen gesprochen. Ich denke, da müssen wir gleich auch nochmal durchgehen. Die Risikothemen, die Sie auch besonders sehen, IT-Risiken etc. Ich würde aber gerne noch eine eher generalistische Frage stellen, bevor wir in die Feinheiten eintauchen. Wir glauben, journalistisch zu beobachten, muss man jetzt noch nicht für studiert haben, dass Deregulierung ein ganz großes Thema der US-Administration unter Donald Trump ist. Und auch just diese Woche kamen ja auch wieder Vorschläge von der US-Notenbank, die darauf hinauslaufen, dass bei den Großbanken in den USA viel Kapital freigesetzt wird. Haben Sie da gerade aktuell das Gefühl, spüren Sie das, dass diese Deregulierungswelle aus den USA auch hier nach Deutschland rüberschwappt, dass die Begehrlichkeiten, Leute, wir brauchen, wie heißt es immer so schön, ein Level Playing Field und wir dürfen da nicht zurückfallen, dass die Bemühungen sehr stark intensiviert worden sind, weil das ist unser Eindruck so aus den Bankenlobbykreisen.
In der Tat sehen wir diese Diskussion und gerade jüngst in der Tat, wie Sie gesagt haben, hat die US-Administration ja auch zum ersten Mal etwas konkretere Zahlen genannt und Signale gesetzt, in welche Richtung es gehen könnte. Zwei Aussagen dazu. Die erste ist, ein Race to the Bottom wollen wir auf gar keinen Fall. Wir wollen eine Vereinfachung. Wir stehen da an vielen Stellen dafür. Darüber werden wir gleich sprechen, vermute ich. Wir wollen keine Deregulierung und Kapitalfreisetzung, nur um sagen zu können, wir sind in irgendeinem Rennen, wo wir einen Nachteil haben könnten. Das ist in Europa, das sage ich nicht nur als deutscher Aufseher, sondern das ist ganz klar in Europa auch die Meinung der EZB und so gut wie aller lokalen Regulatoren und Aufseher, mit denen ich spreche.
Dann lassen Sie uns über die Risikothemen sprechen, die Sie sehen. Ich habe da in Erinnerung, als im vergangenen Dezember gab es, ich glaube, da breche ich jetzt keinen Hintergrund, ein Essen mit dem Goldman Sachs Deutschland-Chef Fink und der wurde dann auch gefragt, was sehen Sie denn eigentlich so persönlich als größtes Risiko? Was treibt Sie am meisten um? Und da hat er relativ unvermittelt geantwortet, Cyberrisiken, IT-Themen, Cyberattacken, lahmgelegt zu werden, Infrastruktur, die lahmgelegt werden könnte. Ich glaube, die Sorge vor IT-Risiken, die teilte Herr Fink mit der BaFin, weil das adressieren Sie ja auch immer. Vielleicht können Sie das mal kurz erläutern, wie Sie das Thema sehen.
Es ist eins unserer wichtigsten Aufsichtsthemen und im Unterschied zu den Risiken, die wir so traditionell betrachtet haben, die finanziellen Risiken, also hauptsächlich Kredit- und Marktrisiken, hat es eben die unangenehme Eigenschaft, dass man es viel schwieriger quantifizieren kann. Ja, wenn Sie sich Kreditrisiken angucken, da haben Sie Zahlen rein, da können Sie mit Bilanzkennzahlen arbeiten etc. Das können Sie im Cyberrisiko nicht. Da haben Sie eine andere Seite, die gewinnen will gegen Sie. Ja, und Sie können nichts anderes tun, als sich einfach wetterfest machen. Sie müssen in allen möglichen Szenarien denken. Sie müssen Ihre Firewalls up to date haben. Und das macht es eben so unangenehm. Wir können es nicht beziffern, wir können es nicht messen, aber wir sind sicher, genau wie Herr Fink offensichtlich auch, dass das Risiko erheblich ist und stellen uns auch dementsprechend auf aktuell.
Ja. Haben Sie selbst mal eine negative Erfahrung damit gemacht? Sind Sie mal gehackt worden? Haben Sie was im Bankumfeld mal persönlich erlebt? Weil ich glaube, das ist so eine Geschichte, die ist immer abstrakt, bis es mal passiert. Und dann ist es natürlich richtig krass, egal ob es auf persönlicher oder Unternehmensebene ist.
Zum Glück noch nicht, zumindest nicht so, dass es gravierende Auswirkungen hat. Was ich bekommen habe und ständig auch noch bekomme, sind Phishing-Mails jedweder Art. Drücken Sie hierauf, Ihr Konto muss aktualisiert werden und dann ist das Unglück schon passiert. Das ist einer der ganz wesentlichen Faktoren übrigens, wo wir uns fast am größten Sorgen machen. Den Faktor Mensch können wir nicht technisch besiegen. Ja? Der Faktor Mensch ist etwas, was vermutlich in der Kette im Moment das schwächste Element ist. Und deswegen ist ein Teil unserer Bemühung eben auch hier die Aufmerksamkeit der Banken zu erhöhen und dafür zu sorgen, dass eben neben den technischen Vorkehrungen auch die Sensibilisierung der Mitarbeiter und aller Beteiligten, eben auch der Kunden, so hoch wie möglich ist.
Gibt es da bestimmte Trends oder Maschen, die besonders akut sind beim Thema IT-Risiken? Das ist ja auch immer Cyberrisiko, IT-Risiken, ein eher abstrakter Begriff. Ist das vielleicht mit Leben füllen im Zusammenhang mit Banken?
Ich kann Ihnen nicht sagen, dass es einen Trend gibt zu einer bestimmten Richtung, weil das Gute ist ja, dass wenn die Aufmerksamkeit der Institute, die wir beaufsichtigen, hoch genug ist, dass man, wenn man Probleme sieht, sie eben auch adressiert bekommt und sie dann typischerweise auch nicht nochmal genauso passieren können. Das ist aber gleichzeitig die Herausforderung. Das Feld entwickelt sich immer weiter und ich nenne das jetzt mal ganz salopp so, der Feind ruht nicht und wird immer weiter über Angriffsvektoren versuchen, das System auszutricksen. Ich würde Ihnen aber heute zustimmen, dass der Faktor Mensch wahrscheinlich eines der wesentlichen Elemente ist, wo wir Eingangsvektoren ins System haben können, die wir auch so schnell nicht wegkriegen.
Ja. Bekommen Sie auch die SMS ab und zu mit Enkeltrick oder sonstigen Klick dies, Klick jenes?
Genau,
die gehen auch bei der Bankenaufsicht
ein. Fati, ich habe eine neue Telefonnummer, ruf mich doch bitte mal an oder sowas. Ja, kriege ich auch.
Gehen Sie zum Spaß drauf ein oder wird das sofort gelöscht? Ja,
das wird sofort gelöscht.
Ich habe ja da manchmal ein Spiel, wissen Sie, was ich da immer mache? Ich spiele das immer durch, bis ich die IBAN sehe, auf die ich was überweisen soll, weil ich immer wissen möchte, welche Bank da kompromittiert worden ist oder welches
Konto. Da sind Sie aber schon mutig dann.
Ja, dann lassen Sie uns das Risikofeld mal verlassen und über das Thema Deregulierung noch mal etwas sprechen. Ich glaube, etwas, worüber wir in den vergangenen 12 Monaten häufig berichtet haben und was auch relativ akut ist, ist so das Thema Kleinbankenregime. Hört sich fürchterlich formalistisch an, ist aber, glaube ich, für viele unserer Hörerinnen und Hörer, die bei eher kleinen Banken arbeiten, unter 10 Milliarden Bilanzsumme, sehr relevant. Da gab es einen Vorschlag, wie es so schön heißt, Non-Paper. Lass uns das doch mal ganz einfach machen und wir regulieren die nur noch nach der Leverage Ratio und den ganzen anderen Kladderadatsch, sparen wir uns. Hört sich doch eigentlich sehr gut an. Wie sind Sie überhaupt auf die Idee gekommen?
Also ich fange mal so an, das Wort triggert mich schon so langsam, weil ich tatsächlich...
Welches?
Kleinbankenregime, das ist schon so ein Wort, das höre ich von morgens, mittags und abends von
einem. Wie muss es denn heißen?
Es ist schon das richtige Wort, aber es ist halt in aller Munde, was ja ein gutes Zeichen ist.
Regime ist nicht schön, ne? Das ist so ein bisschen negativ konnotiert.
Genau. Was wir... Sie hatten aber gefragt, wie hat das angefangen? Wir haben schon länger damit geliebäugelt und die Kollegen bei der Bundesbank gleichermaßen mal ein etwas stärkeres Signal zu setzen. Und da wir gut und eng vernetzt sind, haben wir uns dann irgendwann zusammengetan und gesagt, wir machen das jetzt mal gemeinsam, machen ein Paper, eigentlich nicht für die Öffentlichkeit, sondern für die Aufsichtscommunity, ja, also Aufseher in Europa, inklusive EZB etc., wo wir einfach mal als Diskussionsbeitrag ein möglichst einfaches Regime, wie Sie so schön gesagt haben, skizzieren, was mit wenigen Parametern beschrieben werden kann und was eben so einfach ist, dass es verständlich ist und sich vor allem, und das war uns besonders wichtig, vom existierenden, immer komplexer und immer dichter werdenden Aufsichtsumfeld eben deutlich unterscheidet. Ja, und das ist ein Thema, das haben wir auch in der sämtlichen Diskussion beibehalten. Und es ist eben besonders wichtig, die Einfachheit hier beizubehalten. Die Story, die Sie ja dann unter anderem auch in der Finanzszene als erste verbreitet haben, dass wir ja vielleicht gar keine Sommerferien hatten und mit einmal ganz ganz große Schritte machen, die man von Aufsehern nicht erwartet, ist natürlich für dieses Thema gut gewesen, weil wir dann einfach gemerkt haben, da haben wir offensichtlich einen Nerv getroffen. So war es nicht beabsichtigt, aber so ist es gekommen. Und an der Resonanz, die ja bis heute anhält und sich vermutlich gerade noch intensiviert, merken wir, dass wir offensichtlich einen Nerv getroffen haben in diesem ganzen Thema Komplexität der Regulierung, Dichte, viele Regeln, sehen wir den Wald vor lauter Bäumen nicht mehr etc. Und das ist erstmal gut, ja. Das ist ein Signal gewesen, dazu stehen wir auch.
Jetzt ist es so, das klingt ja eigentlich für uns relativ attraktiv. Es lockt eine Vereinfachung. Sie werden aber ja nicht gezwungen zu vereinfachen. Wenn Sie das Gefühl haben, das ist für Sie nachteilig als Bank, dann müssen Sie das ja nicht so machen. So ist ja zumindest der Vorschlag. Aber trotzdem ist unser journalistischer Eindruck, gerade auch die letzten Tage wieder, jetzt gehen natürlich ganz viele Hände hoch aus Bankenkreisen, die sagen, aber da hätten wir gerne noch eine Erleichterung und on top. Und bitte, und wenn wir das so machen, nur mit der Leverage Ratio, mit einer ganz einfachen Kennziffer, dann muss aber noch A, B und C rausgenommen werden. Ist das so ein kleiner Finger, ganzer Arm-Prinzip? Man reicht mal eine Erleichterung und dann muss es plötzlich schon ganz mehr sein. Können Sie uns das mal einwerten? Oder ist das das Übliche? Läuft das halt immer so in Regulierung? Es steht was im Raum und dann muss ja noch eine weitergehende Forderung gestellt werden.
Wie gesagt, wir haben ja den Beitrag nicht gemacht dafür, dass er genauso im Detail auch ins Gesetz kommt. Wir sind übrigens auch überhaupt gar nicht diejenigen, die das dann gesetzlich weitertreiben können. Das ist eine Ebene der EU, wo wir sagen müssen, wenn wir das wirklich haben wollen, dann muss die EU in der CRR Dinge ändern. Ja? Und guter Ansatz, vielleicht dort mal drüber zu sprechen. Wir richten unsere Energie ganz stark drauf, im Moment zu sagen, ein separates, deutlich vereinfachtes Regime macht absolut Sinn für alle Beteiligten, wie Sie gesagt haben, auf einer freiwilligen Basis. Auch wir als Aufsicht müssen sozusagen den Trigger haben, zu sagen, eine Bank ist zu kompliziert, wir können sie nicht reinlassen. Aber wichtig ist uns, dass es eben sich deutlich in der Einfachheit vom aktuellen Regime unterscheidet. Und unsere Energie geht im Moment dahin, dafür zu sorgen, dass es in Europa eine Stimme findet. Ja, ich muss Ihnen das nicht erzählen, dass wir in Deutschland einen ganz speziellen Bankenmarkt haben. Wir haben 2/3 aller Banken der Eurozone in Deutschland. Da haben wir also einen sehr speziellen Markt und müssen...
Durch die vielen kleinen Banken, meinen Sie, oder?
Genau, wir haben eben insbesondere auch sehr viele kleine Banken und haben gesagt, wir müssen uns abgrenzen von diesem Trend der Regulierung, die hauptsächlich für große Banken gemacht worden ist. Und das Signal wollen wir stark in Europa spielen und dafür braucht es eine deutsche Stimme. Und das ist für uns aus unserer Sicht auch im Moment viel, viel wichtiger, als über Details zu sprechen, ob wir die richtigen Cut-offs haben, wie genau jetzt bestimmte Parameter ausgestaltet sind. Von daher ist jetzt eine entscheidende Zeit, weil eben die EU-Kommission genau jetzt auch die Fragen gestellt hat, was wollt ihr Europäer in der Bankenregulierung als nächstes sehen. Und da geht die Energie rein, die wir haben.
Klassische Frage, auf welche weiteren Fortschritte oder Erleichterungen können denn insbesondere die kleinen Institute darüber hinaus noch hoffen? Klage über Regulierung ist ja der Gruß der Banker, auch gegenüber Journalistinnen und Journalisten. Haben Sie da noch mehr im Gepäck?
Natürlich. Wir haben zwei Ansätze. Ja, und ich will das, lassen Sie mich ein bisschen ausholen, weil das Thema mir wirklich am Herzen liegt. Ich habe in den ersten Monaten beobachtet, in meiner Teilnahme, vor allem in der European Banking Association, EBA, wenn man über Vereinfachung spricht und von einem existierenden Regime kommt und dann immer ganz kleine Scheiben abschneidet, wie irrsinnig mühsam das ist, wie lang das dauert, wie viel Partikularinteressen man berücksichtigen muss. Was wir gesagt haben, und das war eben auch der Impetus, wir wollen einen klaren Kontrapunkt setzen, deutlich Vereinfachung auf der einen Seite. Was wir, glaube ich, geschafft haben oder ganz wesentlich auch mitgeschoben haben, ist, dass die Diskussion in Europa sich wirklich beschleunigt hat. Ja, die EZB hatte fast parallel angefangen, über Vereinfachung nachzudenken. Die EBA tut es, sehr viele andere tun es auch, die EU-Kommission natürlich auch. Passt übrigens auch ins gesamte Umfeld des klaren Signals, dass wir in Europa Bürokratieabbau brauchen. Und vor dem Hintergrund haben wir einmal diesen Kontrapunkt gesetzt und wollen jetzt eben aber auch aus dem existierenden System heraus so viel Proportionalität wie möglich eben einbauen, um eben auch ohne in die CRR ran zu müssen, das, was wir an Spielraum haben, viel mehr auszunutzen als in der Vergangenheit. Ja, wir kriegen eine europäische Regulierung, die gilt auch für uns, aber da gibt es natürlich Spielräume in der Auslegung und die wollen wir wirklich nutzen, sodass wir risikoorientiert, und das ist mir besonders wichtig, dass wir eben risikoorientiert und prinzipienorientiert das regulieren und beaufsichtigen, was eben wichtig ist für eine jeweilige Bank mit ihrem Risikoprofil, ihrer Größe, ihrer Komplexität.
Stichwort Proportionalität. Wir hatten ja eine Phase, in der die Banken lautstark geklagt haben, die Neobanken, Neobroker werden viel zu schwach reguliert. Dann hatten wir eine Phase, in denen es Sonderprüfungen, Bußgelder, Wachstumsbeschränkungen hagelte für Neobanken und Neobroker teils. Und dann war die Klage auf seitens der Neobanken und Neobroker groß. Und jetzt hat man das Gefühl, das hat sich so ein bisschen eingeschaukelt. Und so seit 1,5 Jahren herrscht da wieder Ruhe. Haben Sie da ein vernünftiges aufsichtliches Niveau gefunden für den Dialog auch? Und sind Sie zufrieden mit dem, was da in der Breite passiert?
Also lassen Sie mich mal damit anfangen. Als Aufsicht regulieren bzw. beaufsichtigen wir Teile des Marktes weder besonders lax noch besonders streng. Unser oberstes Ziel ist, dass wir konsistent sind und eben alle fair und gleich behandeln. Und das gilt eigentlich immer. Ja, dann mag es Trends geben, dass einzelne Inzidenz auftauchen, wo sich neue Player schlecht behandelt fühlen und zu anderen Zeiten vielleicht existierende. Das ist nicht etwas, was wir in irgendeiner Weise steuern. Das sind Evidenzen, die wir sehen. Wir hatten in der Tat eine Zeit, da stimme ich Ihnen zu, da haben wir mehrere Themen gehabt oder mehrere Institute, wo wir Probleme gesehen haben. Und dann agieren wir auch. Das ist auch etwas, was wir uns auf die Fahnen geschrieben haben, wenn wir Probleme sehen, auch konsequent zu agieren und dann eben auch, wenn es nötig wird, wirklich Konsequenzen zu verhängen. Dass es jetzt ein bisschen ruhiger ist, kann man als erfreulich sehen. Ich habe da jetzt noch keinen Megatrend drin erkannt, aber wir beobachten das und wir sind aber genauso darauf aus, dass, wenn wir Risiken erkennen, wir sie auch genauso behandeln, wie wir das vor einem oder zwei oder drei Jahren auch gemacht haben.
Aber der Eindruck trügt nicht. Es herrscht doch eigentlich relative Ruhe da im Moment an dieser Front sozusagen.
Im Moment ist es ein bisschen ruhiger. Wenn man es positiv sieht, ist es ja vielleicht schon auch ein Ergebnis unseres Handelns vorher, dass eben alle Player wissen, dass wir dort, wo wir Probleme sehen, auch agieren. Ja, aber das muss jeder für sich selber wissen. Das liegt im Auge des Betrachters ein Stück weit. Mhm.
Lassen wir uns noch etwas stärker über das Thema Aufsichtspraxis sprechen. Es geht ja bei Ihnen häufig um Daten, datengetriebene Aufsicht. Sie müssen sich über Zahlen beugen und Risiken identifizieren. Unser Eindruck ist aber häufig, insbesondere in Problemfällen, das kommt nicht unbedingt aus den Zahlen raus, sondern es geht eher um Governance-Themen, um Aufsichtsthemen, gehen irgendwann rechtzeitig intern Hände hoch, bevor es vielleicht zu spät ist. Täuschter Eindruck oder anders formuliert, beschreib uns doch vielleicht mal dieses Spannungsfeld zwischen klassischer Governance und eher datengetriebener Aufsicht.
Absolut wichtiges Thema und ein absolutes Herzensthema von mir. Fangen wir mal mit der datengetriebenen Aufsicht an. Aus meiner Sicht essentiell, damit wir eine gute Basis haben. Ja, und wir investieren durchaus Bemühungen intensiv, dort besser zu werden und noch tiefer die Zahlen zu verstehen. Auch im Hinblick darauf, dass wir sie künftig mehr und mehr auch automatisch auswerten können. Das ist sozusagen aber die Conditio sine qua non. Das ist der Anfang und dann fängt es an, interessant zu werden. Und dann kommen wir in der Tat, wie Sie gerade gesagt haben, ganz schnell zum Thema Governance. Wenn wir uns die Problemfälle angucken, auch die unschöneren, die wir in den letzten 2-3 Jahren gesehen haben, dann kann ich sagen, dass in jedem einzelnen Fall auch das Thema Governance sehr weit oben auf der Agenda der Probleme war. Und das ist für mich ein klares Signal, dass wir da noch Room for Improvement, wie es so schön auf Neudeutsch heißt, haben, uns wirklich mit den Instituten auseinanderzusetzen und ganz stark darauf zu steuern, dass eben Governance auch dort als wichtiges, absolut essentielles Thema erkannt wird. Bei der Besetzung von Vorständen, vielleicht ein Stück weit noch mehr bei der Besetzung von Aufsichtsräten. Bei den vielen deutschen Banken haben wir natürlich enormen Bedarf an Aufsichtsräten. Aber auch bei der Organisation intern, wo wir sehr, sehr genau hinschauen. Und das ist etwas, da glauben wir, dass die Banken verstanden haben. Aber da sehen wir halt immer noch an vielen Stellen Room for Improvement.
Wir haben ja im genossenschaftlichen Sektor schon eine gewisse Häufung von dem, was man Stützungsfällen, Problembanken nennt. Das ist jetzt, muss man als Disclaimer dazu sagen, eine Aussage, die wahrscheinlich vom genossenschaftlichen Sektor heftig dementiert worden ist. Nach dem Motto, früher war das auch nicht anders und die Fälle werden hochstilisiert, wie es so schön heißt. Aber Ihre Sicht würde ich trotzdem gerne abfragen. Haben wir da eine erstaunliche Häufung? Und wenn ja, was sind die Ursachen?
Eine gute Frage. Wir hatten eine Häufung. Ich kann auf einzelne Fälle natürlich hier nicht eingehen, aber
die Hoffnung hatte ich nicht, ja.
Was wir gesehen haben, ist, dass wir einige idiosynkratische Sachverhalte hatten, aber darüber hinaus eben das Thema Governance ganz besonders. Wir sind in intensivem Austausch dazu. Ich möchte übrigens auch dazu sagen, dass wir auch in anderen Segmenten des Marktes Problemfälle haben. Wir haben eben tatsächlich.
Und die werden nur nicht publik, oder?
Auch doch, aber es ist vielleicht weniger auffällig. Das kann ich nicht so genau sagen. Okay. Es ist jetzt nicht nur ein genossenschaftliches Thema. Wir sind aber mit dem BVR in einem wirklich intensiven, sehr guten Austausch dazu. Und wir beobachten auch, dass der BVR als Institution für den gesamten Sektor das Thema sehr, sehr ernst nimmt und aus unserer Sicht auch die richtigen Schritte vornimmt, um nach und nach eben solche Exzesse, die wir ab und zu gesehen haben, möglichst einhegen zu können, bevor es dann so kritisch wird, dass man eben mit echtem Geld nachschießen muss.
Unsere Beobachtung ist schon, dass es da insbesondere in der Aufsicht ein ziemliches Ungleichgewicht gibt. Man hat Banker in den Vorständen sitzen, häufig mit ganz viel Erfahrung und kontrolliert, während sie von einer Generalversammlung und auch von Aufsichtsräten, die in Bankdingen selten Kompetenz haben. Ist das ein ganz grundlegendes Problem? Ich erinnere mich, dass wir darüber schon vor 15 Jahren oder 20 Jahren diskutiert haben und jetzt sind wir im Jahr 2026 und wir diskutieren es immer noch. Finde ich erstaunlich journalistisch.
Da haben Sie einen Punkt getroffen. Das ist ein Problem. Wir haben oft den Sachverhalt, dass wir einen starken Vorstandsvorsitzenden haben, der eben kein Gegengewicht im Aufsichtsrat hat, also jemand, der tatsächlich beaufsichtigt und Rat gibt, also kritische Fragen stellt und auch Entwicklung einhegen kann durch richtiges Fragen und auch Steuern. Ich würde schon sagen, dass wir einen klaren Trend erkennen, dass es besser geworden ist. Wir haben auch übrigens, wenn wir es mit vor 15 Jahren vergleichen, doch deutlich weniger Banken auch heutzutage, muss man sagen. Der Trend ist ja noch immer oder fortwährend ein leichter konsolidierender. Das ist aber einer der Schlüssel. Ich glaube aber auch dort, dass das Problem erkannt worden ist und es ist jetzt teilweise einfach schwierig, für Rollen in diesen Banken die richtigen Personen schlichtweg zu finden.
Ja. Wie identifizieren Sie denn die Problembanken und verhindern Auswüchse, wenn die Selbstregulierung nicht klappt? Wie funktioniert denn das ganz konkret?
Wir haben uns letztes Jahr schon auf die Fahnen geschrieben, in der datengetriebenen Aufsicht noch mehr nach exotischen Dingen zu schauen. Wir sind konkret in der Entwicklung eines Tools, wo wir beispielsweise besonders auffällig starkes Wachstum uns anschauen, Auffälligkeiten beim Geschäftsgebiet, Klumpungen bei den Geschäften. Die modernen Analysemethoden erlauben das eigentlich relativ einfach und wir haben einen derartigen Fundus von Daten, dass es überhaupt unproblematisch möglich ist. Ja, da glaube ich, dass wir noch einen Weg vor uns haben, aber wir sind da deutlich besser geworden. Und gerade bei der Betrachtung dieser exotischen Themen bis hin zu Fragen, ja, wie lange ist jemand eigentlich schon Vorstand, was hat sich sonst an Wechseln getan, erkennen wir systematisch Dinge, die wir dann angehen können.
Ja, großes Kompliment mal von meiner Seite. Wir sprechen schon eine halbe Stunde und Sie haben noch nicht einmal erwähnt, dass Sie auf KI setzen bei der Suche nach Problembanken oder bei Ihrer datengetriebenen Aufsicht. Also ich könnte mir jetzt einfach intuitiv vorstellen, nichts ist doch schöner als jetzt gigantische Datenberge, die Sie von Banken angeliefert bekommen, künftig sehr, sehr viel effizienter auswerten zu können. Das schaffen ja selbst wir bei Finanzszene mit Abschlüssen jetzt mittlerweile deutlich besser. Dann musste doch für die Aufsicht müsste das doch ein totaler Glücksgriff sein, mit der KI jetzt durch die Bilanzen und Daten fräsen zu können, oder? Oder lassen Sie sich da nicht in die Karten schauen?
Das Thema KI ist ein wichtiges. Ich fange mal so an. Wenn wir über enorme Datenmengen sprechen, ist das immer eigentlich noch handelbar. Wir haben ja nicht, weiß ich nicht, 13 Millionen Banken, sondern 1300 Banken in Deutschland in etwa. Wir sind noch an dem Punkt, wo wir eigentlich mit den normalen Methoden gut auskommen. Wir bereiten uns darauf vor, mehr und mehr KI zu nutzen, gerade wie Sie angedeutet haben, für die Auswertung von Jahresabschlüssen. Ich glaube, das ist enormes Potenzial. Wir müssen eben als Aufsicht im Vergleich zu vielleicht manch anderen Marktteilnehmer besonders vorsichtig sein beim Thema Datenschutz und auch bei der Vertraulichkeit der Daten. Deswegen müssen wir jeden Schritt, den wir tun, uns besonders gut überlegen.
Das heißt, Ihre BaFin-Daten gelangen nicht zu ChatGPT sozusagen.
Unsere BaFin-Daten werden Sie mit Sicherheit nie in der Öffentlichkeit bei ChatGPT und an anderen Stellen finden, was uns natürlich dann auch in der Nutzung der Mittel in gewissermaßen beschränkt. Das Thema kennen aber auch alle Banken genauso. Und wir werden die Bemühungen da weiter hochfahren. Das ist die Zukunft und das werden wir auch wieder nutzen.
Sind Sie Privatnutzer von KI? Prompten Sie da ab und zu mal rum und orientieren sich mal, was da so geht?
Ich prompte rum. Ich bin aber in meinen Bedürfnissen erstaunlich wenig davon abhängig, habe ich festgestellt. Aber das heißt aber nicht, dass ich mich dem verwehre. Ich nutze es da, wo es praktisch ist, aber ich bin der Meinung, wenn man es dosiert und gut einsetzt, hat man den größten Nutzen davon und das bedeutet nicht, dass man alles, was man tut, nur noch mit
KI. Hatten Sie denn mal einen Aha-Effekt, dass Sie gesagt haben, das probiere ich mal aus und Sie gedacht haben, wow, also ich hatte den schon häufiger gehabt, viele Leute, mit denen ich sprechen hatte, den hatten Sie da mal einen Moment gehabt, wo Sie gesagt haben, oh, das sind aber wirklich Kapazitäten hier, die spitze sind?
Das hatte ich. Ich habe mal einen persönlichen Brief an jemanden verfassen lassen von der KI und der war so gut, dass diese Person wirklich fast zu Tränen gerührt war. Das hat mir sehr zu denken gegeben, muss ich sagen, ob das, wie gravierend tatsächlich die Änderungen sind, die uns da vielleicht auch noch erwarten.
Das ist lustig. Wir hatten hier im Podcast auch den Herrn Koch, den Vorstand der DZ-Bank vor einiger Zeit, der erzählte genau dasselbe. Er hätte einen Handwerkerbrief damit verfasst. Er sagt, Mensch, das ist so geil gelaufen, so hätte ich das niemals hinbekommen und sind auch Kapazitäten. Ich finde ja, man merkt es ja ein Stück weit, wenn die Briefe zu perfekt sind, ja. Wenn es um Immobilien geht oder sonst was, es kann eigentlich nicht so perfekt sein. Das muss eine KI geschrieben haben letztlich, ja. Ja, wir nähern uns schon dem Ende dieses Podcasts. Ich würde gerne noch eine eher grundsätzliche Frage stellen. Das Thema Aufsicht bei Banken war ja seit der Finanzkrise stark geprägt von einer sehr stark prinzipientreuen Regulierung letztendlich. Man hat eine Regel da stehen und genauso wendet man das an, man macht keine Ausnahmen. Davon weichen Sie ja ein Stückchen ab oder ist zumindest die Perspektive, das stärker risikoorientiert zu machen und zu sagen, wir konzentrieren unsere Kapazitäten darauf, wo es wirklich brennt und nicht, ich sag mal, alle aufsichtlichen Prinzipien zu 100% einzuhalten, nur weil es die entsprechende Vorschrift ist. Können Sie uns da auf eine kleine Reise mitnehmen, was das in der aufsichtlichen Praxis für Banken konkret bedeutet?
Das mache ich gern. Mein zweites großes Herzensthema, das ganze Thema Prinzip, Risikoorientierung, versus enge Regulierung, Regulierungstreue, Detail, Kompromisslosigkeit etc. Fangen wir mal ganz vorne an. Was ist eigentlich unser Zweck als Aufsicht? Und das ist ja nicht, dass wir Regeln erfinden, die einzuhalten sind, sondern das ist, dass wir das Finanzsystem stabil machen, sodass man drin operieren kann und eben keine negativen Effekte auf die Wirtschaft ausstrahlen. Wir sind eigentlich Risikomanager und wir sind diejenigen, die dann schauen, die Gesetze und Verordnungen, die dafür gemacht werden, um eben die Risiken managen zu können, einhalten zu lassen. Und ich würde schon sagen, dass in den letzten 15 Jahren dieser Trend ein bisschen übers Ziel hinausgeschossen ist und auch noch nicht komplett gebremst worden ist, dass wir immer mehr Regulierung finden, immer dichter, immer technischer, was ja automatisch impliziert, dass man jeden irgendwie gleich behandeln kann, ja. Ich glaube da nicht dran. Ich glaube, wir müssen den Trend ein Stück weit umkehren und uns wieder darauf zurückziehen, dass wir sagen, wir müssen die Leitplanken vorgeben, die Prinzipien, die auch unverrückbar sind und nicht diskutiert werden können und auch nicht gebrochen werden können, und uns selber als Aufseher rausnehmen an Stellen, wo wir einfach es auch nicht besser wissen, ja. Unser klares Ziel ist, dass wir der Branche insgesamt ermöglichen, wieder in etwas mehr Freiheitsgraden zu operieren, also dem Prinzip nach, dass wir die Prinzipien vorgeben. Immer unter der Prämisse, dass die Systemstabilität auf gar keinen Fall leiden darf. Ich glaube, da haben wir noch viel, viel Spielraum, wenn wir uns eher als Risikomanager und weniger als Gesetzeseinhalter betrachten. Das ist eine Richtung, die wird die nächsten Jahre in dem Dialog zwischen Aufsicht und Aufsichtsobjekten vorgeben. Ein Beispiel, was ich dazu geben kann.
Ich wollte Sie gerade fragen, also, könnten Sie das spontan mit Leben füllen? Das hört sich ja immer so fürchterlich abstrakt an, aber wo geht man hin und sagt, Mensch, früher hätten wir an der Stelle gesagt, das müssen wir so machen, und heute gehen wir hin und sagen, ja, das kann man dann auch mal durchwinken.
Genau, gutes Stichwort. Wir stehen kurz davor, die 9. Novella der Emma Risk in die Konsultation zu geben und dann eben auch
Feinschmecker-Thema
bis Mitte des Jahres zu veröffentlichen. Feinschmecker-Thema, aber alle Banker in Deutschland wissen ganz genau, was es ist, weil sie sich jeden Tag, oder zumindest alle Risikomanager, weil sie sich jeden Tag damit beschäftigen. Da haben wir sehr, sehr viel Gehirnschmalz reingestellt, wirklich diese Verordnung deutlich zu vereinfachen, alles rauszunehmen, was Doppelungen sind, was Detailgrad ist, wo wir sagen, der steht uns nicht zu. Wir haben es geschafft, dass unseren Entwurf, den wir jetzt so gut wie fertig haben, um ein Drittel zu reduzieren, was ich eine ganze Menge finde. Und wir haben dort wirklich versucht, dieses Prinzip der Proportionalität, was ja in aller Munde ist, was nur ein Ausfluss von Risikoorientierung und Prinzipienorientierung ist, mit Leben zu füllen. Wir haben neue Kategorien von kleineren Banken eingeführt. Wir haben uns entschieden, die Significant Institutions, also die von der EZB beaufsichtigten großen Banken, komplett aus dem Regelungsbereich rauszunehmen, was es deutlich vereinfacht, dieses Dokument prinzipienorientiert aufzusetzen. Wir haben ganz starke Vereinfachung beim Thema Stresstest. Das ist kein Lieblingsthema der Banken, weil es eben sehr viel Aufwand produziert. Und wir haben eine ganze Reihe weiterer Vereinfachungen, wo wir ganz konkret reingehen und sagen, so, das ist das, was wir jetzt euch zeigen. Wir wollen es vereinfachen. Jetzt müsst ihr nur noch den Ball aufnehmen und es auch tun.
Ja, wir nähern uns langsam schon dem Ende. Meine vorletzte Frage: Was haben Sie denn bei Ihrem Wechsel der Seite von 20 Jahren Banken hin zur BaFin als die größte individuelle Änderung empfunden, wo Sie sagen, Mensch, das hatte ich so nicht auf dem Zettel gehabt?
Gute Frage, die ich am Anfang ganz oft beantworten musste. Gar nicht so leicht zu beantworten, denn die typischen Antworten, die brauche ich nicht zu geben, dass es in der Behörde ganz anders zugeht. Ich habe großes Engagement erlebt. Ich habe top qualifizierte Mitarbeiter, die mit sehr viel Herzblut und Engagement wirklich auf der Suche nach der richtigen Lösung sind. Wenn ich eins rausheben müsste, dann wahrscheinlich in gewisser Grad an Überraschung, wie schnell ich das Gefühl hatte, dass ich doch eigentlich in den Themen drin bin. Ich glaube, das kommt daher, dass ich schlichtweg auf der anderen Seite, nämlich als Risikovorstand einer Bank, mich mit allen Risiken, Kreditrisiko, Marktrisiko, Cyberrisiko, auch Governance und anderen Themen eben auch schon beschäftigt hatte. Das gab mir das gute Gefühl, dass die BaFin an den richtigen Themen dran ist, und mir das gute Gefühl zusätzlich noch, dass ich auch relativ schnell dazu beitragen kann.
Jetzt müssen Sie aber noch eine Sache nennen, die Sie genervt hat nach dem Wechsel.
Ich würde mal sagen, das Konzept der Reiseanmeldung und Abrechnung ist schon sehr interessant und kostet mich mehr Energie und Kraft, als es vermutlich tun sollte.
Also da stimmt die Governance, dass da auch kein Mist passiert auf Ebene der BaFin, ja?
Sehr dicht und sehr vielschichtig, ja.
Als letzte Frage nehmen Sie uns auch vielleicht noch mit in einen kleinen Ausblick in das Jahr 2026. Niemand weiß, was geopolitisch, ökonomisch passiert. Aber was sind denn so Ihre Themen, von denen Sie sagen, die werden 2026 aufsichtlich noch sehr relevant? Die halte ich vielleicht auch für relevanter, als Sie momentan medial Niederschlag finden.
Zwei Themen. Einmal das große Bild Geopolitik, verbunden mit den guten Bilanzen, die wir im Moment sehen, es gibt keinen Grund, sich zurückzulehnen und zu zufrieden zu sein. Das muss ich als Aufseher sagen. Das ist aber auch meine feste Überzeugung. Gerade in solchen Zeiten, wo wir jetzt eine längere Zeit eine gute Entwicklung gesehen haben, passiert ganz oft Drastisches und meistens auch aus Ecken, aus denen man es nicht erwartet. Darauf wollen wir so gut, wie es nur irgendwie geht, vorbereitet sein. Und natürlich dasselbe fordern wir von den Banken auch. Das ist die eine Seite. Die andere Seite ist im Dialog, in der Aufsicht, in meiner konkreteren Tätigkeit. Ich glaube, beim Thema weg vom Detail hin zum Prinzip haben wir eine lange, komplizierte Reise vor uns, an deren Ende es wirklich besser und einfacher ist. Und wir haben alle möglichen Player, die mitspielen wollen, von uns selber als Aufseher und Regulierer bis hin zu den Prüfern, den Wirtschaftsprüfern und natürlich den Instituten selber. Und da ist mein Appell und meine Bitte, dass man es ernst nimmt und nicht wir alle wieder den Fehler machen, am Ende ins Detail zu verfallen und wir dann gefragt werden, was meintet ihr denn damit, was ihr da so schön prinzipienorientiert geschrieben habt? Damit würde ich vielleicht mal schließen.
Jetzt haben wir natürlich zum Ausstieg den mahnenden Zeigefinger, aber vielleicht muss das auch so sein, wenn man mit der BaFin spricht. Herr Speer, vielen herzlichen Dank.
Ja, vielen Dank und sehr schön, dass ich hier sein durfte.
Ja, das war's wieder mit dieser Episode von Finanzszene, der Podcast. Wir sagen danke fürs Zuhören, freuen uns über Ihr Feedback unter redaktion@finanz-szene.de. Kontaktmöglichkeiten auch über Threema in den Notes zu diesem Podcast. Vielen Dank. Redaktion und Host Christian Kirchner. Coverdesign Elida Atelier Hamburg. Musik Liturgy of the Street von Shane Ivers. www.silvermansound.com